check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work.
Willkommen zur 42. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. 42 ist ja die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Rest. Und damit sind wir auch wieder da. Bei mir sind wie immer die Jennifer.
Hallo.
Und der Christoph.
Hallo zusammen.
Und wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir irgendwie leicht zerknirscht und ermattet sind, oder?
Ja. Ist, glaube ich, auch wieder das Wetter, oder?
Ja, es ist immer noch warm.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist so warm, schwül hier. Also gar nicht so heiß, aber es ist so eklig.
Also schwül kann ich dir nicht sagen, aber ich kann jetzt irgendwie mal gucken. Ich habe ja so Home-Zeug. Ich kann ja mal nach der Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse schauen. Weil das losgeht. Ja. 37% bei 28 Grad.
Ihr habt 28 Grad? Krass.
Also das ist, das ja, Ding steht 5 cm über dem Boden. Das heißt, ich habe wahrscheinlich 30 fast. Je nachdem. Und es steht wahrscheinlich in der Sonne.
22?
Stimmt, bei uns auf jeden Fall eine Ecke kälter. Das ist der hohe Norden.
22 und 2% Regenwahrscheinlichkeit. Kann ich hier noch mehr abfragen? Oh, da draußen ist Beziehungsdrama. Falls man jetzt hier schreiende Menschen hört,
ja.
Hört man?
Tatsächlich schon ein bisschen. Das Publikum hört, ist eine andere Frage, weil das ist ja mit Auphonic dann so ein Ding. Also laut Wetterdienst
geht
ist 25
Grad. Geht zur Paarberatung, verdammte Scheiße.
Ganz ehrlich.
Aber immerhin, ne, sie reden noch miteinander. So.
Ja, sie reden noch miteinander. Sehr laut allerdings, meine Güte.
Ja, ja. Muss man immer vorsichtig sein, ne? wenn man sich da zu lange draußen streitet, kommt am Ende noch jemand und mediiert.
Nee, das nicht, aber ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber Hannover hat eine eigene Einsatztruppe quasi bei der Polizei nur für häusliche Gewalt.
Das finde ich.
Und wenn du hier die Polizei rufst und sagst, dass da jemand anderen schubst oder du Geschrei hörst aus einer Wohnung, dann sind die wirklich, wirklich schnell da und die stehen direkt bei dir in der Bude. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, weil ich schon ein paar Mal die Polizei rufen musste wegen sowas. Und die sind in 10 Minuten da und stehen bei den Leuten in der Wohnung.
Ja. Okay.
Also die haben hier so, das ist irgendwie so ein, ich kann mal nachgucken, dazu gab es einen Artikel, das ist hier ein bestimmtes Konzept, was die hier fahren, weil das hier so krass war in Hannover.
Ja, in Nürnberg gibt es ja seit längerem einen Sozialarbeiter für häusliche Gewalt gegen Männer. Ja.
Oh.
Ich glaube, die Tagline auf der Webseite.
Als Ergänzung dazu, dass es schon explizit auch welche für Nicht-Männer gibt?
Ja, weil, naja, das Problem ist ja, ne, da beißt sich ja diese Gender-Sache so ein bisschen in den Hintern. Ja, also ich glaube, die Tagline auf der Webseite ist wirklich, naja, würden Sie zur Polizei gehen können? Ja, hast ja ein Problem. Ne, kannst ja nicht, wenn du als Mann zur Polizei gehst und sagst, ich werde daheim geschlagen, kannst du ja auch hier gerade dann im ländlichen Franken durchaus passieren, dass du da ausgelacht wirst und wieder nach Hause geschickt wirst. Ja, weil das wird ja nicht ernst genommen.
Ja.
Häusliche Gewalt an Männern existiert.
Dass andersrum immer ernst genommen wird, finde ich, ist, das sollte man nicht a priori setzen. Aber
ja, aber ne, also die Wahrscheinlichkeiten sind halt ein bisschen anders.
Ja.
Ja. Gut, weg von solchen unerquicklichen Themen hin zu Getränken. Wer fängt an? Schwarztee, okay.
Sehr langweilig heute, ist einfach nur Schwarztee.
Bei den Temperaturen, ne? Also ich habe jetzt geguckt, der Wetterbericht sagt 25 Grad, also es ist wirklich echt warm. Ich habe die Reste von auch noch halbwegs kaltem, zuckerfreiem Almdudler, weil es Sommer. Also zur Zeit der Aufnahme ist Sommer. Und ich habe noch ein veganes Kuhbonbon. Ich hatte gerade noch 2. Ich habe auch festgestellt, dass vegane Kuhbonbons in diesen 150-Gramm-Packungen schlicht und ergreifend verschwinden, wenn man die Packung öffnet. Also ich weiß nicht, wo die hin sind.
Sie sind verdunstet, schnell weg. Zu warm einfach.
Mein Supermarkt hat so ein Regal und ich glaube, das ist einfach Fantastic Foods.
Ist das tatsächlich. Ne?
Oh.
Ja, die machen das.
Und jetzt haben sie die Schokocremes alle ausgelistet, weil es anscheinend aktuell keine veganen Schokocremes gibt und ich bin zutiefst betroffen. Dafür haben sie aber wirklich vor meiner Nase jeweils so eine komplette Charge Kuhbonbons hingestellt. Und ich dachte mir so, danke, liebe Leute. Ja.
Es gibt übrigens bei Alles Vegetarisch Kilobeutel.
Danke, Jennifer.
Und jetzt zeig uns mal, ob die auch noch so verdunsten.
Natürlich verdunsten die noch so. Nur halt nicht innerhalb von einer Minute, sondern von fünf. Hm. Machen zu viel Müll. Christoph, was trinkst du?
Ich habe einen Grüntee im dritten Aufguss aus China. Ein Mao Feng. Und genau.
Macht dir der dritte Aufguss den besser?
Ich würde sagen, zwei kann er wirklich sehr gut ab. Beim dritten weiß ich es noch nicht genau, aber da habe ich auch noch nicht Ziehzeit und Temperatur gegeneinander super evaluiert. Also, ja.
Also da fehlt noch die Excel-Tabelle.
Ja, genau, so ungefähr. Okay.
Die Feldforschung.
Und ich habe bekommen heute, weil Jennifer mir die Daumen gedrückt hat, der lokale Bäcker hat nochmal verkündet, dass er noch ein letztes Mal vegane Erdbeersahne-Schnitten im Programm hat. Also, und jetzt ist die Erdbeersaison vorbei, nachdem sie 10 Tonnen Erdbeeren für ihren Erdbeerkuchen diese Saison verbraucht haben. Und ich habe nochmal ein Stück bekommen und das steht jetzt vor mir.
Also, das ist jetzt aus dem Programm verschwunden, weil es keine Erdbeeren mehr gibt.
Ja, ja, genau.
Weil so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ist das, hat es so geklungen, sei es aus dem Verbrang verschwunden, weil der Bäcker sich gedacht hat, die vegane Scheiße mache ich nicht mehr.
Achso, nein. Vegan, jetzt haben sie Blaubeer, ist das nächste saisonale Setting, auch mit vegan und so. Jennifer, du hast das schon getestet, ne?
Ja, das ist ziemlich lecker. Ich habe auch auf meinem Insta-Account ein Foto davon gepostet, von den Blaubeer-Sahneschnitten und den Blaubeer-Muffins. Und was ich ganz angenehm finde bei diesem Bäcker ist, dass vegan da steht nicht ein extra veganer Kuchen, sondern das ist halt der Erdbeerkuchen und der Erdbeerkuchen ist halt vegan. Und Ulrike, wenn du keinen veganen Kuchen essen willst, kriegst du halt gar keinen Erdbeerkuchen. So. Also er steht da ganz normal mit neben den anderen Kuchen und es gibt halt einen Erdbeerkuchen und der ist vegan. Und das finde ich eine ziemlich coole, entspannte Haltung.
Mhm. Ja. Kann mir kurz jemand erklären, wie dieses Phänomen funktioniert, dass nicht vegane Menschen, ja, ich meine, das gibt es sogar mit vegetarisch, was mich noch mehr erstaunt, Stantepede sich weigern, vegane Sachen zu essen?
Das finde ich total faszinierend, weil haben diese Leute noch nie Pommes gegessen? Ich meine, wer in unserem Kulturkreis hat noch nie einen Pommes gegessen?
Anscheinend
nur Pommes aus Rinderschmalz.
Ja,
Das Brot nur mit Schinkenstückchen drin. Keine Ahnung, was essen die den ganzen Tag? Essen die kein Gemüse, kein Obst? Das ist bedenklich.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so eine Gegenreaktion, weil da vegan draufsteht. Und wenn du nicht vegan dran schreibst, dann echauffieren sie sich nicht.
Ja, die Leute haben echt Befindlichkeiten, ist großartig.
Das ist wie wenn sich Leute über gegenderte Sprache aufregen. Ja, also.
Verspannt! Entschuldigung. Die hat mich so amüsiert. Irgend so ein AfD-Politiker hat einen Zeitungsausschnitt
kommentiert,
von wegen, jetzt müssen wir schon Fahrspuren gendern, von wegen Fahrspurende. Und der Zeitungsartikel ist, Frau übersieht Fahrspurende.
Ja.
So. Wie dumm kann man sein? Vor allem, bevor ich sowas twitter, ne? Lese ich doch noch mal laut, was ich da gerade verbocken
kann. Ja, das denke ich auch immer.
Es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass er das mit Absicht gemacht hat.
Ah, das kann ja. So.
Aber sich selber so lächerlich, der lächerlich.
Hallo, der ist in der AfD.
Ja, und gerade die sind immer sehr auf ihr Gesicht wahn bedacht. Also die machen sich, die verstehen keinen Spaß. Das würde auch ihrer ganzen politischen Einstellung nicht passen. Provozieren ja, aber nicht sich bloßstellen. Glaube ich nicht. Vielleicht wollte er wirklich einen Witz machen, aber dann falsches politisches Lager für den Witz.
Und das hat er dann auch nicht gut kenntlich gemacht, dass das ein, also.
Na.
Eigentlich gehört doch der obligatorische Zwinker-Smiley dann dahinter, oder?
Ja.
Hallo, AfD.
Vielleicht einfach nicht medienkompetent. Man muss es.
Ja. Wir hatten irgendwie. Ich habe ja mal versucht zu erklären, wie kompliziert das mit der Medienkompetenz ist. Ja.
Wie meinst du?
Das ging doch jetzt im Nachgang zu diesem Rezo-Zeug ging als er da vor anderthalb Monaten, also vor Ewigkeiten, da irgendwie über Presse geredet, da ging dann doch rum, ja, Medienkompetenz, bla bla bla. Und dann habe ich nur gemeint, ja Kinder, habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie man Medienkompetenz in Menschen anlegt? Das ist ja nicht so einfach, weil ich finde das immer schön, ne? Also auch Didaktiker und so, die laufen alle durch die Kinder. Ja, da müssen wir mehr Medienkompetenz machen, wenn du so fragst, so okay, so, ne? Da hole ich ja in der Schule meine Arbeitsheftsammlung Medienkompetenz raus, dann arbeiten wir das in 2 Wochen im Lehrgang durch und dann ist der durchschnittliche 10-Jährige medienkompetent, weil so funktioniert sowas. Ist ja keine Kompetenz, ne? Ist ja einfach nur, das kann ich ja lernen. Und
lernt man so wie Past und Present oder so Zeitform.
Ja, hier steht das Esmus mit.
Oh Gott. Also erstens, Past und Present können ja die Leute, das ist ja schon ein Problem. Bei Hishi it das Esmus mit ist übrigens mein Standard, dass ich das Menschen nicht beibringe. Was sich nämlich gezeigt hat, ist, dass jede Person, die das lernt, die können alle den Spruch, weißt du, was sie nicht können? Das scheiß S hinten dran machen.
Ja? Und wisst ihr, was wirklich gemein ist? Muttersprachler hängen das S gar nicht dran.
Ich wollte gerade sagen, so, wenn du dann richtig, ja, genau.
Mhm. Nö, das kommt drauf an. Also,
manche, ne?
Ach, ja, manche schon, aber es ist einfach, also es fällt niemandem auf.
Ja, ach, das ist also wirklich, das ist nicht das Problem, aber die machen das auch, automatisch, machst du ja im Deutschen, hängst ja auch noch diese ganzen Sachen hinten dran, finde ich immer ganz lustig. Ja, ich muss ja hin und wieder mal so auf Twitter den Spracherklärer spielen und dann kam es letztens auch wieder die erstaunte Erkenntnis, dass das Deutsche fast genauso viele Fälle wie das Lateinische hat, nur dass sie woanders sind. Ja, oder? Mhm. Also, ja, Englisch hat auch Fälle. Ja, aber die haben doch keine Artikel, ja, Kinder. Aber Satzstellung. Aber gut, das ist ja nicht das linguistische Kaffeekränzchen. Ja, dann bewegen wir uns doch mal zum Thema. Besser wird die goldene
Brücke. Hast ja die Erlaubnis in den Kommentaren bekommen, ne?
Ja, genau. es wurde uns zurückgemeldet, dass die goldenen Brücken tatsächlich gut sind, um nach dem ganzen Vorgeplänkel zum Thema zu kommen. Ja. Und dementsprechend, die war aber jetzt auch nicht wirklich, also die war nicht mal cringy, ja.
Nee, das
war okay. Das war einfach zack, zack.
Ja, die andere Möglichkeit ist, das hatten wir ja auch schon so. Knack. Mobilität ist das Thema. Das, was ja die Hörerschaft schon seit, weiß ich nicht, 10 Minuten weiß, weil sie in die Überschrift geguckt hat. Christoph hat das angeschleppt, ne?
Ja, genau.
Okay.
Soll ich jetzt auch noch sagen, wieso, weshalb, warum?
Ja, das ist das Spiel an der Stelle.
Das ist das Spiel, ne? Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, mir ist es so erschienen, mir ist es so passiert. genau. Ja, ich hatte, glaube ich, einfach das Gefühl, darüber könnte man nochmal sprechen. Ich weiß nicht, ob aus so einer Erfahrung von, die Leute fahren jetzt doch in Urlaub, obwohl vielleicht Urlaub gar nicht so clever ist und eigentlich machen wir doch alle so ein bisschen, sind wir zu Hause. Naja,
ich weiß, wo es angefangen hat.
Und wo?
Bei deiner Fahrradgeschichte.
Ah, das kann sein. Ah, ja, stimmt. Ich habe mir ein neues Radl, habe ich mir gekauft. Und
das war quite a story.
Eine quiet story, genau, die müssen wir hier nicht in Gänze ausbreiten, aber liebe FachhändlerInnen, für was auch immer da draußen, könnt ihr euren Innungsstolz mal ein bisschen zur Seite packen und nicht ganz so abschätzig auf Leute mit begrenztem Budget und begrenztem Fachwissen runterschauen. Das ist wirklich unerträglich. Genau, also wenn man bei euch Geld lassen möchte, muss man dafür nicht mit purer Verachtung bestraft werden. Es war ein bisschen ein Krampf, aber jetzt habe ich ein Fahrrad. Ja, vielleicht kommt es daher, das kann wirklich sein.
Ja, es ist ganz
lustig. Hätte auch nicht gedacht, dass, also der Twist war, glaube ich, auch, dass es gar nicht so einfach war, ein Fahrrad zu finden, weil, und dann habe ich auch noch, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel wieder finde, in Deutschland kann man gerade kaum Fahrräder kaufen und die Manufakturen können nicht produzieren, einfach weil die Leute gerade ultra viele Fahrräder kaufen, wirklich ja, ultra viele Fahrräder.
Also ich habe mir ein E-Bike zugelegt und das ist tatsächlich das Stereotyp gekauft, also ich habe nicht einen Nerd gekauft, ne? Also so zweieinhalb Monate Recherche über E-Bikes, sondern ich bin in einen halbwegs vertrauensvollen Laden hineingelaufen und habe gesagt, ich hätte da gern was und dann haben sie mir was gezeigt und habe ich gesagt, das da. So ähnlich wie ich Hosen kaufe. Na gut, nee, Hosen kaufe ich eigentlich anders.
Ich wollte gerade sagen, hä, das war doch so mit Maßanpassung.
Und genau, Hosen kaufe ich mir, ich schreibe eine E-Mail an eine Schneiderin. Du, ich brauche mal wieder eine Hose. Aber die Schneiderin ist übrigens sendyourclothing.com. Ja, also wenn ihr mal solche Klamotten haben wollt wie ich, dann dahin. Senjo ist insofern ganz lustig, als dass die alte Webseite ganz verschiedene Kategorien hatte und eine Kategorie war Männer. Also es gab halt Oberteile, Röcke, Kleider, ja, Hosen und Männer. Und da war dann alles für Männer. Das Fahrradgeschäft, also das war dann halt auch wirklich, ich habe einen Laden gehabt, der war leer. Ja, ich bin da reingekommen, meinte, guten Tag, ich hätte gerne ein E-Bike und dann guckte sich die Frau da in dem leeren Laden um und sagte, ja, die zwei haben wir noch.
Mhm.
Ja. Also.
Ja. Genau, ja, ich hatte ein Gespräch mit der VSF Fahrradmanufaktur in Oldenburg, weil ich mir dann irgendwann, hatte ich rausgefunden, dass ich grundsätzlich mir ein Rad von denen vorstellen könnte und dachte, vielleicht wissen die, wer noch was haben könnte und hatte ein sehr nettes Gespräch und die meinten so, ja, wir würden gern so im Oktober, November wieder bauen und die Teile liegen auch irgendwo in der Welt verstreut rum. Wir kriegen momentan nur absolut keine Container, um sie irgendwie nach Deutschland zu kriegen. Ja,
und weil jetzt Corona nachgeholt wird, oder?
Weil irgendwie Corona, wobei ich finde, ich sehe den Kausalzusammenhang noch nicht so ganz. Also das war die Begründung, die man mir gab, aber ich glaube, da fehlen ja irgendwelche Zwischenschritte, weil Container gab es ja eigentlich davor, soweit ich weiß, genug. Naja, aber genau, wo Lieferketten und so eng werden und wo nicht, finde ich irgendwie interessant. Und der Fahrradmarkt ist auf jeden Fall einigermaßen leergefegt. Ja, so kam ich, glaube ich, zur Mobilität. Genau.
Ja, der Fahrradmarkt ist leer und das ist natürlich auch aktuell wirklich Demand, ne? Also ist ja. Also,
ja, genau.
Ne, ich habe jetzt ein Jahr lang wieder Englisch geredet. Also es ist Nachfrage, weil natürlich, ich habe mir auch die Frage gestellt, also so und so, das mit dem Fahrrad stand für mich schon länger im Raum. Aber mein Unwillen, öffentliche Nahverkehrsmittel zu benutzen und ja, hier im ländlichen Bayern ist es ja tatsächlich so, dass das mit den Masken im öffentlichen Nahverkehr ordentlich, halbwegs ordentlich funktioniert. Ja. War dann doch eher so, boah, nee, und die Flexibilität ist hoch und ich habe jetzt in einer Woche schon, seit ich das so wirklich fahre, schon festgestellt, ich brauche dieselbe Zeit zur Arbeit, die ich mit dem Auto brauche, nur mit null Emissionen und mehr Spaß.
Und ich habe ja auch gerade erst mein Fahrrad durch den Check gebracht.
Durch den lokalen TÜV quasi.
Genau, durch meinen Fahrradmechaniker TÜV. Ein ziemlich verpeilter Dude, der alles sehr entspannt angeht. Aber witzigerweise, dieser sehr entspannte Dude ist unfassbar schnell, was Fahrradreparaturen betrifft. Jedenfalls ließ ich so kleinere Reparaturen machen. Ich wollte neue Reifen haben und neue Bremsblöcke, weil ich lasse tatsächlich, seit ich in der Stadt wohne, alle zwei Jahre bisher ist es jedes Jahr, ich lasse jedes Jahr meine Bremsblöcke austauschen.
Mhm.
Weil Bremsen tatsächlich in der Stadt ein lebensnotwendiges Ding ist. Deswegen sind meine Bremsen auch immer super scharf eingestellt. Muss nur die Bremse antippen und fliegst vorne drüber. Mir schon so einige Male den Arsch gerettet. Und war dabei mit 180 Euro für zwei neue Reifen, Schläuche, Bremsblöcke, Checkup etc. Und da musste ich schon schlucken, weil natürlich sind 180 Euro nicht viel Geld. Aber wenn ich das durchrechne, was das Fahrrad gekostet hat und so über die Jahre, dafür hätte ich nicht Bus und Bahn fahren können, glaube ich. Also es sind 16 Euro im Monat. Ich kam bis jetzt so auf 16 Euro im Monat und das wird natürlich immer weniger, weil das Fahrrad immer länger da ist. Also es ist günstig, aber ich glaube nicht so günstig, je nachdem, was für Ansprüche man sonst noch so hat. Also ein gutes, fahrtüchtiges Fahrrad zu haben plus andere Verkehrsmittel. Ich glaube, da überlegen sich Menschen dann außerhalb von Corona schon mal, ob es sich lohnt, ein Fahrrad zu besitzen.
Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Idee von FahrradhändlerInnen darüber, was an einem Fahrrad gemacht werden muss und auch wirklich gemacht werden muss, und meine Vorstellung von, naja, fährt doch wieder ganz vernünftig und die Bremsen greifen auch und das Licht geht, auch divergieren.
Ich stelle also, dir mal meinen Fahrraddude vor, der Meinung war, oh, das mit der Kette, das geht noch so.
Ah, sehr gut.
Machen wir nächstes Jahr.
Genau. Ja, na, ich bin ja bei der E-Bike-Fraktion hauptsächlich, weil es hier in Bamberg zwischen mir und der Innenstadt eine Steigung gibt. Also ich habe jetzt mal geguckt, weil ja so der Fitness-Tracker die Höhenmeter mitmisst. Mhm. Und das ist ungefähr ein Kilometer und das sind so 70, 80 Höhenmeter. So.
Ah, ja, ja.
Ja, also vorne mit einem engen Stich und dann zieht sie es hinten raus und dann möchtest du so einen Motor haben. Das ist der einzige Grund, warum ich ein E-Bike habe, weil ich wusste, ich mir ein normales Fahrrad zulege, werde ich damit niemals losfahren, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, da wieder hochzufahren ohne Hilfe.
Ja, gerade wenn man irgendwie zum Job kommen muss, möchte und vielleicht sich nicht vor Ort erstmal irgendwie einmal komplett reinigen will.
Ja, zum Glück ist es so, zum Job ist bergab. Ja, und
Heim ist
berghoch. Ja, gut. Also, ja. Dann, sonst wäre das so komplett gar nicht, ne? Wäre das so ein Dealbreaker gewesen, wo ich gesagt habe, ja, kann ich gar nicht machen. Ja, weil ich kann mich nicht irgendwie stinkend vor die Schülerschaft stellen. Also so E-Bikes sind ja in einem preislichen Rahmen aktuell, da muss ich jetzt sehr lange öffentlichen Nahverkehr für fahren. Aber im Vergleich zu dem, was mein Auto kostet, und wenn ich das umrechne zu dem, was mich mein Auto im Monat kostet, ist das immer noch preiswert, ne? Also das ist jetzt der Vergleich nochmal in die andere Richtung.
Ich glaube, wir sind schon direkt, ohne es zu merken, auf der strukturellen Ebene, nämlich was du gerade sagst, ich kann nicht ungeduscht dann vor den Schülern stehen und den Schülerinnen. Mhm. Daran merkt man, finde ich, wie sehr alles darauf ausgerichtet ist, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise irgendwo ankommt und was man dort braucht. Also, dass es zum Beispiel mehr Autoparkplätze, es gibt große Autoparkplätze vor allen öffentlichen Einrichtungen oder Parkhäuser oder so. Es gibt, ich habe das Gefühl, Fahrradbügel werden mehr, aber Fahrradbügel sind immer noch nicht genug, um dem Bedarf gerecht zu werden. Also, ich habe das Gefühl, es gibt immer 10% zu wenig Fahrradbügel, egal wie viel sie aufstellen.
Mindestens.
Und was man sonst halt noch so braucht, also Luftpumpen vor Ort oder sowas oder halt Duschen oder dass man sich umziehen kann, wenn man ankommt. Das sind alles Voraussetzungen, die man nicht mitdenken muss, wenn man eine Autostadt plant.
Es gibt genau, weil da auch schon so viel Planung, genau, da wurde ja ganz viel geplant, ne, um Auto möglich zu machen.
Ich gucke gerade mal, ob ich diesen Comic-Strip finde. Es gibt so einen Comic-Strip, der alle Autobereiche in der Stadt auf so einer Straße, so eine Szene, als Abgründe zeichnet. Straßen sind nichts anderes als Abgründe, weil das ist gefährlich. Und ich finde das ganz beeindruckend, bei wie viel Platz räumen wir wem ein? Also da ist auch schon wieder ein Gender-Aspekt drin, weil es ist eine relativ häufig genannte Theorie, dass Autostädte Männerstädte sind, weil Frauen in der Stadtplanung da nicht mitgedacht werden.
Ich finde generell, es ist eine Frage von Teilhabe und Partizipation. die man da ganz gut sehen kann. Also weil wer kann sich in motorisierten Individualverkehr leisten, sprich Autos, vielleicht auch E-Bikes, und wer kann das nicht und wer hat damit irgendwie eine Möglichkeit, eben ziemlich also verhältnismäßig ungefährlich an der Fortbewegung partizipieren zu können. Das stellt sich da ganz konkret. Ich hätte gleich noch mal eine Frage, weil wir jetzt ganz schön, wir sind in einem spezifischen Begriff von Mobilität jetzt gerade gelandet, weil wir da von Anfang an eben waren. Mich würde gleich noch mal interessieren, woran ihr denkt, wenn ihr Mobilität hört. Aber Thomas, du wolltest erst noch was sagen.
Ich wollte noch meinen Senf dazu geben sozusagen. Ja. Also Fahrradbügel habe ich bisher in Bamberg nicht wahrgenommen. Und seitdem ich sie wahrnehmen muss, habe ich festgestellt, die ganze Innenstadt ist voll. Mhm. Und sie sind trotzdem voll. Also es wird genutzt. Also so Jennifer's Einstellung mit 10%. Das Lustige ist aber, unsere Stadt aus historischen Gründen, ne, wir haben eine historische Innenstadt, die großflächig verkehrsberuhigt ist, aus architektonischen Gründen, ist eine absolute Autokatastrophe. Also es gibt nicht umsonst eine Stadtumgehung und es gibt Teile dieser Stadt, in die ich mit dem Fahrrad in der Hälfte der Zeit komme oder in derselben Zeit, für die ich das Auto brauche. Und das ist so eine Sache, das hängt echt davon ab. Ich meine, ihr habt jetzt natürlich so eine Hannoveraner Erfahrung, ne? Und Hannover ist wirklich eine absolute Autostadt, ne? So gerade die Innenstadt und so. Mhm. Das ist hier in Bamberg aus historischen Gründen nicht so. Und deswegen sind da Fahrräder so beliebt, weil du echt es gibt bestimmte Teile, ja, bestimmte Ortsteile, da komme ich mit dem Auto nur unter Schmerzen hin und es dauert ewig und es ist unangenehm und es sind enge Gassen und sonst was, ja. Und teilweise hast du Straßen mit 20% Steigung um zwei Ecken herum, wo 10 km/h angeschrieben sind, weil zwischen den Autotüren und den Gebäuden sind 2 Meter Platz, also auf jeder Seite 1 Meter oder so. Und dann willst du halt auch nicht, ne? Also das ist, und da ändert sich dann halt auch dein Blick. Ja, also das ist schon so eine Sache, ne? Wenn dann die moderne Städte so für Autos gebaut sind, wobei wir ja jetzt schon sehen, dass viele modernere Städte, in Klammern keine deutschen, ja, für Fahrräder eben genau jetzt umbauen. Ja.
Mhm. Oder für Fußgänger auch, ne? Ich glaube, das ist in Zürich zum Beispiel voll das Ding.
Ja, so. Und naja, in London zum Beispiel haben sie jetzt angefangen. In Berlin gibt es auf einmal auch ein paar Pop-up-Gradwege. Komischerweise nur in nicht-CDU-regierten Bezirken. Und ja, deine Frage war, was Mobilität ist, oder?
Nee, oder was ihr damit verbindet, weil einerseits gibt es natürlich irgendwie so einen Fortbewegungsaspekt, aber man kann ja auch auf andere Gedanken kommen.
Naja, wenn ich Mobilität höre und rede von Soziologie, dann denke ich eigentlich an soziale Mobilität und das ist was ganz anderes. Ja. Also soziale Mobilität gibt es einmal die vertikale und die horizontale. Die vertikale soziale Mobilität ist Bourdieu, hört euch die Sendung an. Die horizontale ist, wenn Jennifer und Christoph das Licht sehen und endlich in den Süden kommen. Ja.
Ich hätte jetzt auch, also zumindest dadurch, dass wir ja vorher schon kurz darüber gesprochen haben, was Thema dieser Sendung ist, hatte ich mich auch natürlich auf Fortbewegung jeglicher Art und nicht auf soziale Mobilität eingeschlossen. Ich sehe tatsächlich aber Mobilität selbst auch als, also die Arten der Mobilität und den Möglichkeitsraum Mobilität als Teil von sozialer Mobilität. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt.
Also sprich, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist ein Status.
Genau, es gibt Status und der kann sich verändern, wenn sich. Und auch Mobilität und was Status ist und was nicht, verändert sich, wenn die Gesellschaft sich ändert. In meiner allerersten Vorlesung in Sozialwissenschaften, also nicht die ich gehalten habe, sondern die ich besucht habe, hat die Professorin gesagt, an unserem Institut hat keiner ein Auto. Und das wird Ihnen jetzt absurd vorkommen, aber wenn Sie eine Weile das hier studiert haben, werden Sie auch kein Auto mehr haben wollen.
Und schön, ja.
Bei uns hat auch niemand ein Auto. Also eine Person weiß ich, hat eins. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber wir sind ja auch nicht mehr, ich bin nicht mehr am Institut für Sozialwissenschaften, da ist das nochmal ein anderes Ding. Aber da ist halt eine Bahncard, ist da halt schick, ne? Ich bin ja mittlerweile an einem anderen Institut. Dadurch, das ist ganz witzig. Ich glaube, da haben mehr Leute ein Auto, weil wir ja auch Berufspädagogik machen und da eine gewisse Wirtschaftsnähe haben und da sind die Statussymbole wieder andere als in der Soziologie.
Mhm.
Und da ist halt nicht die Bahncard 100.
Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den Zeitartikel, ich glaube, es war vor ein paar Jahren in der Zeit, da ging es um die neue Elite, die sich in den ICEs trifft.
Genau, also genau. Ich wollte jetzt gerade Jennifer nochmal darum bitten, du hast das so ein bisschen hintenrum erklärt. Explizier's doch mal aus. Warum fahrt ihr denn keine Autos? Ich würde ja von Universitätsdozenten jetzt erstmal erwarten, dass die irgendwie einen hübschen A4 fahren.
Genau, also ich glaube, dass das Universitätsdozierende auch tun. Das kommt darauf an, in welchem Fach sie sind und welches Gesellschaftsverständnis sie haben. Wenn wir uns zum Beispiel ganz klassisch BWL und Jura angucken, die Institute, da werden ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz teure Autos fahren, weil das zum Selbstverständnis und zum Berufshabitus dazugehört. In der Soziologie, wenn es jetzt nicht gerade sehr wirtschaftsnah ist, dann da herrscht manchmal ein anderes Verständnis davon, wie Gesellschaft sein soll und was Statussymbole sind. Und in dieser Gruppe gilt es eher als schick, Zug zu fahren. Zugfahren gilt ja als schick und modern.
Mhm.
Und Autos besitzen, das sind so die verstaubten Autoritäten von damals. So, das lehnt man ab, weil das ist konservativ. Sind also, natürlich nicht alle so, ist natürlich eine Strukturbeschreibung, keine Individuenbeschreibung.
Aber das sind
bestimmt Soziologie-Professoren mit Autos.
Das sind dann auch die Art von...
Anekdote.
Ja,
erzähl du erstmal.
Das sind auch diese Art von Zugfahrer, die natürlich mit Bahncard 100 erste Klasse fahren, ne?
Ich glaube, Soziologie-Profs fahren nicht erste Klasse.
Aber
auch Bahncard da 100. Wieder, das ist so eine Elitenkritik.
Ja.
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, welche Ausrichtung dahinter steht.
Ja,
ich würde
also,
denken,
wie gesagt,
das splittet sich
und
etwas.
Das ist durch.
Ja. Genau, aber als ich in Oldenburg studierte, also in meinem Bachelor, Oldenburg ist ja auch eine totale Fahrradstadt, stand ich irgendwann an der, ich hab quasi auf dem Unicampus gewohnt durch Zufall. Und ich stand an der Ampel zur Uni und unser damaliger Dekan stand mit mir an der Ampel und neben ihm ein neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter, der war zu Fuß unterwegs und der blökte ihn so ein bisschen an. Haben Sie immer noch kein Fahrrad? Sie brauchen in dieser Stadt dringend ein Fahrrad. Und der Dekan damals und ich weiß gar nicht, was er mittlerweile macht, ist wirklich keine unfassbar progressive Person, glaube ich, so rein politisch, aber so wenn die Gegebenheiten passen und du eben einen gewissen Status hast, dann hast du zumindest ein hübsches, teures Fahrrad. Vielleicht hast du auch noch ein Auto, du fährst bestimmt auch noch Bahn, aber Fahrrad gehört dann halt auch dazu. So.
Ja. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt, aber wir sind an der Stelle
letztens
auch schon irgendwie aus anderen Gründen inhaltlich gewesen.
Möglich.
Aber Redundanz ist ja gut. Ja. Sprach der Mann, der alle zwei Jahre dieselben Witze im Unterricht erzählt. Jedes Jahr. Ja.
Ich im Ex sehe nicht.
Ich hast doch jedes Jahr neue Schülerschaft, ist vollkommen okay. Ja. Und ich bin ja gesetzlich dazu verpflichtet, lahme Dad-Jokes von mir zu geben als Lehrkraft. Ja.
Stimmt.
Das mit deiner Fächerkombi also Referendariat.
Nee, im Referendariat wird mal gebrochen. Das habe ich dieses Jahr erst wieder gesehen, wo dann wirklich die Kollegen wieder vor mir standen und meinten, was soll das?
Ich dachte, ihr lernt da die Dad-Jokes.
Nee, leider nicht.
Das kommt später auch.
Da, ja. Weg
ich,
von diesem furchtbaren Thema.
Eine heiße These. Ich las vorhin einen Zeitartikel über Homeoffice in Schweizer Skigebieten.
Mhm.
Schmeiß den gleich mal. Ja, das klingt erstmal absurd, ne? Also,
ja, schon.
Es ging darum, dass Copy-Paste, Jennifer, ich bin nicht mehr ganz frisch heute. So, es ging darum, dass sich Ja, durch, unter anderem gerade durch Corona und die Mitteilung. Ich glaube, Google hat das gestern als erstes vorgeprescht und haben gesagt, ihre Leute bleiben bis Mitte 2021 auf jeden Fall im Homeoffice.
Mhm.
Und die Theorie ist natürlich, dass viele Firmen dem folgen werden und da passiert gerade ein bisschen was, was Arbeitsstruktur betrifft. Und Mobilität hängt ja ganz stark an Erwerbsarbeit. Denn welchen Grund haben Menschen, sich unfreiwillig zu bewegen? Nicht freiwillig. Freizeit etc. nochmal eine andere Nummer. Aber für die Arbeit muss man sich bewegen. Nun las ich diesen Artikel, dass es in der Schweiz schon Angebote gibt von Hotels, die nicht sagen, kommen Sie zu uns zum Urlaub machen, sondern die Homeoffice-Pakete anbieten. Denn da gibt es durch den ganzen Tourismus bereits starke Internetleitungen, eine nette Infrastruktur etc., die steht halt nur manchmal leer. Und den Leuten anzubieten, warum nicht statt auf Bali, ist ein bisschen weit weg, kann man immer schlecht wöchentlich zu Meetings ins Büro fahren, arbeiten in den Alpen. Und ich glaube, also mein Gedanke war da, wenn sowas Schule macht, wird das zum einen Mobilität krass verändern, denn das erfordert ja ganz andere Fortbewegungsmittel und ganz andere Strukturen. Pendeln wir nicht mehr. Im Homeoffice pendelt man üblicherweise nur vom Küchentisch zum Schreibtisch. Das sind deutlich kürzere Pendelzeiten für die meisten. Und aber auch, wenn man zum Beispiel, also mein erster Gedanke war, wird das die Städte entlasten? Also wird das vielleicht, wenn ganz viele Leute sagen, warum wohne ich eigentlich mitten in der Stadt, wenn ich eh nur mit meinem Arsch auf dem Sofa sitze? Das ist jetzt unnötig. Also dass da vielleicht auch nochmal die Infrastruktur sich nicht mehr so krass auf die Städte konzentriert, sondern sich vielleicht ausbreitet, klingt doof, aber ihr könnt vielleicht nachvollziehen, ich sehe das so ein bisschen wie so ein Pilzrhizom, ne? Was sich so ausbreitet über Deutschland. Momentan haben wir da ganz viele leere Flecken, in denen es weder Internet noch eine Bahnverbindung gibt. Und wenn Homeoffice ein Ding werden würde, also so ein richtig, richtiges Ding, und vielleicht eine Stadtflucht, glaube ich zwar nicht, aber wenn sowas eintreten würde, würde sich die komplette Infrastruktur auch verändern müssen. Mhm. Also meine These ist, dass gerade sich da was wandelt, aber dass es generell so ist, dass die Mobilität sich wandelt, wenn die Gesellschaft sich an einem neuralgischen Punkt ändert. Mhm. Und der ist, glaube ich, in einer Arbeitsgesellschaft immer Arbeit.
Fürs Internet kann ich so ad hoc sehr gut nachvollziehen, warum du sagst, das müsste dann ja auch noch in den letzten Winkel vordringen, wenn irgendwo der Vorstandschef zu Hause auf dem Land sitzt und Internet braucht. Warum sollte sich sowas wie öffentliche Anbindung konkret ändern? Weil du sagst, die Leute fahren müssen eben wöchentlich zum Meeting und dann muss halt auch ein Bus zur nächsten Bahnstation fahren, oder?
Genau, das ist so mein, ich habe jetzt vorausgesetzt, dass sich Deutschland, wir sind ja nun mal nicht das innovativste Völkchen, ne? Dass sich solche Sachen wie 100% Homeoffice, dass das gerade in unserem Land, was relativ klein ist, verglichen mit anderen Ländern, in denen Homeoffice bereits ein Ding ist, dass sich das einfach nicht durchsetzt. Also da war ich einfach jetzt gerade ein bisschen pessimistisch und habe vorausgesetzt, dass sich 100% Homeoffice nicht durchsetzt und die Leute immer noch trotzdem einmal wöchentlich zum Beispiel ins Meeting kommen. Das ist beispielsweise in einer Firma so, die ich kenne, dass die mehrere Standorte haben und dass die Leute, die am anderen Standort sitzen, alle montags in die Hauptfirma kommen müssen. Und sonst arbeiten die in der anderen Stadt im Homeoffice. Die pendeln einmal die Woche durch halb Norddeutschland, um an einem Team-Meeting teilzunehmen.
Das ist so bescheuert.
Und das ist schon innovativ, ne? Also das ist jetzt hier nicht irgendein großer Konzern, der so ein bisschen träge ist wie so ein alter Dampfer, sondern das sind die Speedboote hier. Und daher gerade mein Pessimismus und daher dann auch dieses, dann brauchen wir Infrastruktur auch in der Fläche ausgebaut.
Ja.
Ja.
Ich kann da,
damit die Bimmelbahn auch bis zur letzten Milchkanne fährt.
Ja. Ich finde, was man an deinen Gedankengängen ganz gut sehen kann, ich habe mir notiert, ich habe ein bisschen in einem Sammelband von, der wird von, wem wird der denn herausgegeben? Anna Henkel und Ute Samland. gelesen, und zwar ist es die Reihe 10 Minuten Soziologie, die ich immer schon ganz interessant fand, und jetzt habe ich eben mal reingeblättert, weil es auch ein Band zur Bewegung gibt. Dem habe ich ein bisschen gelesen und mir meine Notizen gemacht, und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich glaube, dass so Mobilitätskonzepte und Visionen, so wie du es jetzt gerade auch aufgemacht hast, ein ganz gelungener Ort für Utopien sind, wie es mir scheint, weil ich das Gefühl habe, dass so Verkehr und eben das Vorankommen von Menschen deutlich planbarer erscheint als so andere Prozesse in der Gesellschaft. Also ich habe das Gefühl, man hat eine viel konkretere Idee davon, was passieren muss, damit Menschen zufriedener sind. Also es müssen halt ganz konkret, müssen mehr Busse fahren und es muss irgendwann eine Bahn kommen. Und irgendwie habe ich das immer ein bisschen unterschätzt, wie sehr sich da, glaube ich, so Gedanken von Fortschritt und so besser manifestieren können, weil ich habe das Gefühl, das Thema wird grundsätzlich ein bisschen hoffnungsvoller und positiver angegangen als viele andere. Wisst ihr, was ich meine?
Naja, es ist ja, also Mobilität ist ja schon immer ein futuristisches Thema gewesen. Wenn du in die fantastische Literatur guckst, ne, und in Science Fiction, ein zentraler Punkt war immer Transport. Das geht schon irgendwie im 15. Jahrhundert mit The Man in the Moon los, der dann zum Mond fliegt, indem er von Gänsen dorthin getragen wird, ne? Mhm. Und das ist immer ein zentrales Thema. Ja, also das ist immer, da stecken ja auch ganz viele Visionen dran, ne? Also hier so, du hast dann hier dein großer amerikanischer Elektroautohersteller, die damit hauptsächlich verdienen, dass sie diese Vision jetzt verkaufen. Ja. Mhm. Und ja, also man kann das ja immer aufmachen. Was mir bei Jennifers Visionsvorstellung gerade aufgefallen ist, und normalerweise ist das ja eigentlich nicht mein Job, also nicht meine Position, aber das war eine reine Visionsvorstellung für die mindestens die Mittelschicht. Weil am Ende hast du ja dann doch wieder diesen Klassenaspekt. Die Jobs, die man ins Homeoffice verlagern kann, sind hauptsächlich Jobs, die Menschen machen, die ein gewisses Bildungsniveau haben. Und der Rest bleibt dann in der Stadt, oder?
Ja, natürlich. Ne? Aber bedenke doch bitte, dass wenn die ganzen Gentrifizierer wegziehen, dass dann in der Stadt degentrifiziert wird. Also das ist das große Ding, das hängt ja voneinander ab. Die Wohnungsnot in der Stadt würde sich dadurch würde entlastet. Also
klein. Also ich glaube schon, dass es, ja, vermutlich denkt man es dann, man denkt es von den Leuten, die laut sind, die gehört werden, und das sind nun mal Menschen mit Geld und so, aber vielleicht kann man, gerade wenn es dann um öffentliche Infrastruktur geht, und ÖPNV und den ganzen Kram, da kann man ja wirklich mal überlegen, ob das nicht so einen Trickle-Down-Effekt haben könnte, ne? Also, wenn man dafür sorgt, dass irgendwie mehr Busse fahren und mehr Bahnen fahren, damit irgendwelche Schnösel dann doch wieder in ihr Meeting kommen, so, da haben ja, wenn es gut läuft, alle was von. Das Gleiche, wenn das Glasfaserkabel erstmal ins letzte Dorf gelegt ist, so, dann wäre ja die Hoffnung, dass das auch irgendwie in der Hochbausiedlung ankommt. Wisst ihr so, wie ich meine?
Ja.
Also da hätte ich wirklich die Hoffnung, dass das, auch wenn das für Reichere gebaut wird und bereitgestellt wird, trotzdem vielleicht alle davon was haben.
Und und die ganzen Jobs, die kann man gar nicht ins Homeoffice verlegen. Die Diskussion hatten wir jetzt mit Covid am Anfang auch noch und nöcher. Jobs, die man nicht ins Homeoffice verlegen kann, sind da, wo die Leute wohnen. Das heißt, wenn die Mittelschicht aufs Dorf zieht, werden da auch Jobs geschaffen, weil irgendwo müssen die einkaufen, die brauchen Krankenhäuser, die brauchen Arztpraxen und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich würden die Leute immer noch ihre Jobs vor Ort erledigen, aber Menschen, die im Homeoffice arbeiten, haben Bedürfnisse, die sie wohnortnah befriedigen müssen. Und dementsprechend, wenn ich mir überlege, wie könnte so ein Homeoffice-Wandel aussehen, wenn er denn passiert, was immer noch anzuzweifeln ist, dass sich irgendwas überhaupt ändert, dann würde sich nicht nur ein Rädchen drehen, sondern alle. Also dann braucht man allein schon eine ausgebaute Infrastruktur in Sachen Mobilität, weil die Leute, die arbeiten, die dort arbeiten, und die Leute, die dort Dinge hinbringen müssen, müssen ja auch dahin kommen. So.
Ja, würde ich sagen. Ich habe, ja.
Ich sehe das immer noch skeptisch, ne? Das war jetzt, ich glaube ja, nicht, dass das passiert, sondern dieser Zeitartikel, dass es so die ersten Angebote gibt, daran dachte ich dann lang, was wäre, wenn das passieren würde. Ich halte Deutschland immer noch für eine unglaublich träge Masse. Und solange man den Leuten mit Geld und Einfluss nicht ganz genau klar machen kann, was sie da jetzt für Vorteile von haben, dreht sich gar nichts.
Also
meine Meinung.
Ich wollte tatsächlich an der Stelle nur den Hinweis machen. Ne? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich da jetzt unbedingt hinstellen möchte und sagen möchte, das ist ja so furchtbar ungerecht. Aber man muss es halt immer ein bisschen mitdenken, denke ich mir. Was ich glaube, der Strukturwandel ist wie immer langsamer, als man sich das wünscht. Also das war, wo habe ich denn auch so gelacht? Ach so, genau. Das ist vergleichbar. Vor der ganzen Corona-Krise gab es schon, oder als das anfing, gab es schon so energetischen Text im Spiegel darüber, dass das ja jetzt die größte Fortbildungsmaßnahme in den Schulen zum Thema Digitalisierung wird. Und wir haben es jetzt irgendwie ein Vierteljahr später und es stellt sich raus, nee, es wird das größte Strukturinvestitionsprojekt, weil nämlich die Fortbildungsmaßnahme erst stattfinden kann, wenn alle Schulen mal Netz haben. Ja, also da sind immer noch Dinge vorgeschaltet. Aber je mehr Leute ins Homeoffice wechseln, desto besser ist das. Und generell stellt sich ja halt auch die Frage, ist denn, wie viel Arbeit haben wir denn noch, die unter Anwesenheit passiert? Ja, also und halt auch, welche Kultur willst du da denn eigentlich haben? Ne? Also allein schon diese Vorstellung, dass du einmal die Woche irgendwo antanzen musst, dann das finde ich ja immer noch befremdlich. Ja, ich fand es jetzt auch befremdlich, dass ich in irgendwelchen großen Lehrerkonferenzen sitzen musste, wo ich mir gedacht habe, also Entschuldigung, das können wir aber jetzt irgendwie per Videoschalte machen, da gibt's nichts. Ja, und die mussten übrigens dann unter Infektionsschutzmaßnahmen in sehr großen Räumen mit sehr schlechter Audioqualität und absolut unlesbaren Beamerbildern gemacht werden, weil dafür sind wir nämlich auch nicht ausgestattet. Aber es haben sich alle nicht die Blöße gegeben zu sagen, nein, wir setzen uns jetzt nicht mit 60 Leuten maskiert in eine Turnhalle, sondern machen jetzt hier mal einen Stream an und fertig ist der Lack.
Ja, ich glaube, diese Division, dass man irgendwie Kommunikation unter Anwesenden im Großen und Ganzen ersetzen kann, die scheint es mir schon recht lange zu geben. Also ich habe, wann war es, 2012, habe ich von Ernst Ulrich von Weizsäcker Faktor 4 gelesen, wo er schon in den, weiß gar nicht, wann er das geschrieben hat, 1995 oder so, wo er darüber schreibt, wie man Wohlstand vermehren könnte und gleichzeitig ressourcenschonend irgendwie unterwegs sein kann. Und auch da wird schon ganz viel darüber erzählt, dass man doch jetzt mit dem Internet und so, und wenn das alles kommt, müssen wir alle nicht mehr so viel fliegen für irgendwelche Business-Meetings, weil dann kann man das alles per Videoschalte machen. Es scheint irgendwas in Bezug auf Kommunikation unter Anwesenden zu geben, was viele Leute doch unersetzbar finden. Weil ansonsten wären wir da schon auch vorher weiter gewesen, weil der Stress, den man auf sich nehmen muss, um Kommunikation unter Anwesenden, also physisch Anwesenden zu erreichen, der ist ja nicht ganz unbeachtlich. Und unabhängig davon, ob Leute wie du und ich, die wir hier im Podcast sitzen, das ein bisschen anders sehen, weil wir vielleicht ein bisschen digitaler, moderner unterwegs sind als vielleicht manch andere, scheint es für viele Leute einen ganz eigenen Reiz zu haben, was ich grundsätzlich auch verstehen kann.
Es gibt in der Politik aktuell, kann man das schön sehen, warum das immer noch wichtig ist. Ja, wir hatten ja jetzt irgendwie auch EU-Gipfel und so Spaß. Und man muss dann mal ganz klar sagen, größerer Teil der politischen Arbeit passiert halt unter Umständen der persönlichen Konferenz, wo Türen zu sind und wo man Dinge besprechen kann, wo die Öffentlichkeit nicht zuhören darf. Also ich habe mich öfters schon dazu geäußert, dass diese Ideen der öffentlichen, also gerade wenn es um Gesetzes Vorschläge geht, ne? So öffentliche Ausschüsse. Weil ich nur gesagt habe, Leute, das wollt ihr nicht. Ja? Weil in dem Moment, wo da Sozialkontrolle herrscht, ja, habt ihr keine Kompromissfindung mehr.
Mhm.
Und solche Sachen sind wichtig. Was natürlich nicht unbedingt wichtig ist, ist die so diese ganzen Meetings, die man heutzutage so ein bisschen als sinnlose, semi-religiöse Veranstaltung da so hat. Also, ja, ich kann euch ein schönes Beispiel machen. Ich war jetzt letzte oder vorletzte Woche, hatten wir einen sogenannten Prüfungsausschuss. Der ist formal wichtig, ne? Weil wir Noten beschließen müssen. Besteht aber im Endeffekt darin, dass wir eine Liste durchgehen, die vorbereitet ist. Und in dieser vorbereiteten Liste steht drinne, welche Entscheidung wir treffen. Und am Ende nickt der Prüfungsausschuss einmal.
Ja.
Mir kann keiner klar machen, warum da 30 Leute in einem Raum sitzen können. Theoretisch kann man das mit Schriftvorlage machen. Ja, da geht ein Zettel rum, da unterschreibt dahinter jeder, das wäre genauso rechtlich sicher. Ja, also solche Sachen sind dann halt zu vermeiden. Andere Sachen sind nicht zu vermeiden, ja. Andere, wenn es dann, ne, wenn du irgendwie ein pädagogisches Problem mit einem Chef und einem Schüler oder einer Schülerin verhandelst, sowas muss man bei geschlossener Tür unter Anwesenden machen. Aber das ist dann halt auch genau die Sache, die man unter Anwesenden machen muss. Aber ich glaube auch die Frage eigentlich, für was muss ich denn in mein Büro kommen, was muss ich denn in Anwesenheit klären, da stellen sich auch Anschlussfragen. Da stellen sich übrigens auch Anschlussfragen, was jetzt so Stress und so weiter angeht.
Mhm.
Ja? Weil,
wie meinst du?
Ne, weil das ja schon schwieriger ist und weil ich halt auch, also ich zum Beispiel, ich finde ja so Menschenmengen auf Dauer dann unerträglich und ich finde auch solche Konferenzen unerträglich. Ja. Mhm. Aber gut.
Ja, das finde ich auch ein ganz, also hat man ja jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass sich die Kommunikationsstrukturen durch Online-Meetings durchaus verändern, ne? Also so wer, also dass sich die Gesprächsdynamiken in den Teams, dass die einfach nicht mehr die gleichen sind, dass nicht mehr die gleichen Menschen die gleichen Gesprächsrollen haben, weil manche eben mit Digitalkommunikation eher zu kämpfen haben als andere und Leute, die davor vielleicht nicht so viel gesprochen haben, weil sie immer übergebügelt werden oder so, jetzt durchaus andere Chancen der Teilhabe haben. Also ja, weil es eben nicht ganz das Gleiche ist. So.
Ja. Zum Beispiel gibt es ja diese klassischen Sachen, dass über Sprechanteile von Frauen und Männern, ne? Und wenn du das halt daraus, wenn du dann halt ein asynchrones Schriftmedium hast, über das du primär gehst, dann nivelliert das halt raus. Ne? Also teilweise.
Ich meinte jetzt gerade so wirklich hier die Online-Konferenzen, die Online-Meetings, da scheint das auch zumindest in Teilen der Fall zu sein.
Ja, na, weil
vielleicht
halt auch
alte weite Männer mit alte weite Männer mit Technik auch einfach überfordert sind.
Ja, und weil halt auch keiner, also ich weiß nicht, habt ihr schon Videokonferenzen in signifikanter Länge jetzt machen dürfen? Müssen?
Ja, aber nicht mit unendlich vielen Leuten.
Semester.
Ja, Jennifer, 90 Minuten Videokonferenz schlaucht.
Ich mache keine 90 Minuten. Tatsächlich.
Okay, ich mache
also,
ich mach 90 Minuten.
Ganz, ganz ehrlich, mal an alle PädagogInnen da draußen, ne? Jetzt muss ich einmal loswerden. Wer meint, 90 Minuten Unterricht oder Lehre aus dem Analogen in 90 Minuten Unterricht digital zu packen, was macht ihr eigentlich beruflich? So.
90 Minuten Unterricht in Präsenz natürlich. Mache ich eigentlich beruflich.
Ja, exakt, toll.
Großartig. Da wissen wir ja auch schon, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja. Nein, also ich habe natürlich das ganze Semester durch Videokonferenzen gemacht, noch und nöcher. Also von einer Stunde normaler Sitzung zu zwei Stunden Vorstandssitzung, alles dabei. Und ich streame, also.
Ja, aber das, also Streamen ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und das hier ist auch für mich was anderes. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass meine Podcast-Erfahrung mir mit diesen ganzen Videokonferenzen sehr geholfen hat, weil ich halt eine gewisse, naja, Entspanntheit dabei habe.
Mhm.
Für mich fühlt sich das tatsächlich alles gleich an. Ob ich streame oder Lehre mache oder sonst mich halt irgendwie digital unterhalte. Also synchron natürlich, nicht asynchron, das ist natürlich nochmal was anderes. Also wenn ich alleine Podcast, wenn ich Firlefanz aufnehme, fühlt sich das natürlich anders an. Aber ob ich jetzt hier mit euch podcaste oder in einer Videokonferenz sitze, ist für mich nicht groß unterschiedlich.
Spannend.
Ja, ne.
Ich glaube, für mich ist es unterschiedlich, weil die Menschen, mit denen ich zu tun habe, einfach so unterschiedlich sind. Also, und das, was geredet wird, sich einfach so unterscheidet, aber ja.
Nee, also die Erfahrung halt mit die es jetzt so anscheinend gibt mit diesen ganzen Gruppenkonferenzen ist, also mit diesen ganzen Online-Konferenzen ist, dass man sie halt auch so im 2-Stunden-Rahmen haben möchte, weil viele Leute die Asynchronität, also diesen leichten Lag, den man hat. Ne? Das, was wir jetzt schon viel, viel besser können, ja, weil wir ohne uns anzugucken wissen, unsere Sprechrollen hier zu dritt finden, ja, aber wir haben jetzt auch schon 3,5 Jahre lang geübt. kann man übrigens mal zurückhören, wie sehr wir das am Anfang hingekriegt haben und nicht hingekriegt haben. Das ist ja eine Übungssache. Ich glaube, das kriegen die Leute besser hin und dann ist es halt schon eine Entspannung und da ist aber auch die Gegenseite, dass man halt eigentlich die Sache über die Bühne kriegen will. Weil aus meiner Erfahrung ist halt tatsächlich dieses Synchrone, diese Videokonferenz, das ist ineffizientes Lernen. Ja.
Mhm.
Und ich kann jetzt schon sagen, fürs nächste Schuljahr hat das Kultusministerium in Bayern gesagt, Distanzunterricht wird voll in die Schulordnung aufgenommen und es gibt eine Definition, wie das funktioniert. Und da steht asynchron und synchron drinne und die Diskussion, wie viel du wovon machst, die wird dann hoffentlich der Lehrkraft überlassen. Ja, das haben sie bei uns jetzt übrigens während der Schulschließung so gemacht. Also das war halt komplett mir überlassen. Wenn ich gesagt habe, nach einer Dreiviertelstunde ist alles erledigt, dann haben wir aufs Knöffler gedrückt und der Tag war der Tag.
Mhm.
Und ist doch total super.
Glaubt ihr, dass sich die Bedeutung von Mobilität verändern wird im Rahmen solcher Online-Szenarien? Also glaubt ihr, dass es wirklich am Ende weniger Konferenzen und weniger Dienstreisen geben wird?
Das kommt drauf an. Ich glaube, es gibt eine gute Möglichkeit, dass die Konferenz und die Dienstreise das ultimative Prestigeschildler wird. Ja? Also, dass man dann halt sagt, ja, aber nee, dafür müssen wir uns jetzt echt treffen. Ja? So, die Peons, die können ja dann irgendwie MS Teams benutzen. Ja.
Aber wir treffen uns noch recht. Ja, ich glaube ja immer an so Zyklen des Vergessens und dann wieder fängt man wieder an, irgendwas neu zu entdecken. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass Menschen entdecken, ach, man muss sich ja gar nicht immer nur sehen und richtig treffen. Wir können ja auch ganz viel online machen und ganz viel zu Hause machen. Und wenn es gut läuft, gibt es da auch irgendwie einen mittelfristigen Lerneffekt und dann wird man irgendwann wieder erkennen, ach, es macht ja einen Unterschied, ob man sich in echt sieht oder nicht und dann entdeckt man das als Thema wieder neu, um dann bei der nächsten Pandemie oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil wir irgendwann mal nicht mehr viel Verkehr haben dürfen, weil wir feststellen, wir brauchen 2 Monate Lockdown, um irgendwie mit dem Klimawandel umgehen zu können. Da wird man entdecken, ach, man kann ja doch auch von zu Hause arbeiten. Also ich glaube, so könnte sich das in so Wellen bewegen, das wäre eine These. Und die zweite wäre, dass sich natürlich mit Entstehen der modernen Gesellschaft sowas wie eine neue Bewegung, eine neue Idee von Zeit auch durchgesetzt hat und ja die ganze Gesellschaft ja irgendwie in Bewegung überhaupt erstmal gekommen ist. Also vorher war ja alles sehr statisch und so ganze Gesellschaftsstrukturen waren ja irgendwie nicht sonderlich beweglich, haben sich nicht so stark geändert über lange Zeit und dann seit dem 18., 19. Jahrhundert geht das ja alles viel, viel schneller und von daher müsste man da vermutlich sagen, dass sich auf jeden Fall das auch weiter ändern wird, alles andere wäre irgendwie merkwürdig.
Ich fand aber es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Effekt, wenn man so ein Gummiband straff zieht und es wieder loslässt, dieses Zurückschnappen. Mhm. Erstmal muss ich sagen, ich war ja wirklich, wirklich naiv und ich wurde dafür auch ein bisschen ausgelacht. Mir war nicht klar, dass Flugzeuge gerade voll besetzt fliegen.
Ja, das tun sie wieder.
Ja, ich dachte, das ist nicht so, aber nee, ich bin da naiv rangegangen. Ja, dachte ich, aber ist nicht so. War eigentlich auch noch nie ein Ding. Wusste ich aber nicht. Ich dachte, dass die halt mit der halben Besetzung fliegen und dann fragte mich jemand, Jennifer, und wie soll sich das lohnen? Und ich so, oh ja, shit, nicht drüber nachgedacht. Aber dass zwischenzeitlich fast der Eindruck entstand, als sei internationale Mobilität ein verbrieftes Grundrecht, und dass die Flughäfen gestürmt wurden, sobald das wieder ging und die Leute unbedingt ins Ausland fliegen wollten, weil das für sie ein Stück Normalität auch ist, wegzufliegen in ein anderes Land. Das fand ich schon erstaunlich. So dieses, erst dürft ihr gar nicht und dann flatsch, fliegen sie alle wieder.
Naja, also da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Also da kommt ja auch so ein bisschen, da sind wir jetzt bei Nicht-Arbeitsmobilität eigentlich, also jetzt gerade in der aktuellen Diskussion, weil es schon so eine Sache ist, dass ja die Leute jetzt im Sommer zumindest diese Idee haben mit, sie müssen jetzt dringend in den Urlaub, ja, und Erholung kann man anscheinend nicht daheim machen und auch schon gar nicht im Umfeld von daheim. Ja. Und
das ist so eine total interessante, anerzogene Geschichte, ne? Dass es manchen Menschen einfach nicht möglich ist, also wirklich nicht möglich, abzuschalten, wenn sie nicht zu Hause sind. Also, dass es ihnen nicht möglich ist, abzuschalten, wenn sie zu Hause sind, so. Und dass sie dafür erst den Ort wechseln müssen. Aber auch, dass ich weiß, das ist in meiner Familie so. Urlaub ist ein Privileg und Urlaub ist ein Statussymbol. Und wer sich Urlaub im Ausland leisten kann, oder in meiner Familie, wer sich Urlaub in Deutschland leisten kann, der hat es geschafft. Und dass sich solche Statussymbole lassen sich, und das zeigt Corona ganz gut, nicht von so einer klitzekleinen weltweiten Pandemie erschüttern.
Ja.
Und zu Recken also, nicht.
Ich finde das ja immer ganz spannend, weil ich empfinde ja so, ich habe auch schon Auslandsurlaub gemacht, aber das ist bei mir so ein drei oder so alle 3-4 Jahre aktuell, weil ich jedes Mal, das ist einfach Stress, das ist Arbeit, ja.
Ja gut, aber für die meisten ist das.
Aber du hast die Möglichkeit.
Ja. Genau.
Ja, ich habe das hier als Stichwort bei mir in meinen Notizen auch stehen, dass die Möglichkeit, mobil zu sein, ja, einfach absolutes Zeichen von Partizipationsmöglichkeit und Teilhabemöglichkeit ist, der bestimmt sich schon demokratisiert hat, also ne, jetzt über die letzten paar Jahrhunderte gesehen, also früher konnten halt noch viel weniger Menschen vor allen Dingen weit reisen, aber auch heute ist es halt, wie deine Chancen sind, dich zu bewegen, daran kannst du den sozialen Status auf jeden Fall auch gut ablesen, auch an ganz vielen anderen Sachen, aber auch daran. Wir haben übrigens Besuch vom Kater jetzt gerade, also wenn es im Hintergrund mount, dann ist es ein genervtes Tier, das Aufmerksamkeit fordert.
Was ich über die Zeit, also so historisch betrachtet, noch ganz interessant finde, ist, wie sich das Prestige von beruflicher Mobilität geändert hat. Also da war vor ein paar Jahren mal die neuen Nomaden oder so.
Digital Nomads.
Nee, das meine ich nicht, sondern davor schon. Ich meine nicht die, sondern ich meine, dass es dass junge AkademikerInnen insbesondere dazu gezwungen sind, ständig umzuziehen und ständig der Arbeit hinterherzuziehen. Und das ist etwas, was früher eher ein Zeichen von Prekariat war und von Unterschicht, Wanderarbeit und so. Mhm. Und mittlerweile ist das etwas, was für die Mittelschicht und Oberschicht relativ normal ist, weil man nämlich den Prestigejobs auch gerne mal international hinterherzieht. Mhm. Man geht dahin, wo die Arbeit ist. Und das war früher eher so ein, es war eher ein Makel.
Auf Montage.
Genau, also das war vielleicht noch was. Und auf Montage, das geht auch nur, wenn man da gut verdient. Auf Montage verdient man ja besser. Aber wenn man es geschafft hatte, wenn man AkademikerIn war, dann blieb man halt doch eher an einem Ort. Und das hat sich mittlerweile gewandelt. Also gerade, wobei es in der Wissenschaft schon eigentlich immer so war. Aber es ist halt jetzt nicht mehr wissenschaftsexklusiv, sondern dass man viele verschiedene Stationen in seinem Berufsleben hat mit unterschiedlichen Städten und teilweise auch unterschiedlichen Kontinenten, ist für hochqualifizierte Personen mittlerweile relativ normal.
Oh, ich habe letztens
und auch in der Wissenschaft ist einfach auch so, dass nicht mehr nur die absolute Elite in der Wissenschaft auch solche Jobs bekleidet. Ne? Also auch Wissenschaft ist ja sehr mehr geworden einfach. Also einfach mehr Leute sind da beteiligt. Und
Ich hab letztens irgendwie etwas, irgend so ein New York Times Ding und dann war dann wurde irgendwie eine Person zusammengefasst, ja, so eine Personenbiografie, glaube ich auch Akademikerin, und dann war so, ja, sie lebte da, also längliche Liste großer Namen, ne? Und das hat mich dann schon an der Stelle gewundert. Das Interessante ist ja, Flexibilität ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit, obwohl sie ja eigentlich eine Extraleistung ist. Also sprich, die Leute klopfen sich jetzt auf die Schultern, dass sie flexibel sind, ja, obwohl sie dafür eigentlich nicht extra vergütet werden. Und dieses der Arbeit hinterhergehen, ne, das gibt's ja auch in Arbeitsagenturlogiken. Ja, sind sie denn bereit, 2 Stunden jeden Tag zu pendeln, nur um einen Job zu haben? Da hat sich doch was rumgedreht. Ja, also, dass man halt, dass jetzt Mobilität eigentlich nicht mehr Makel ist, sondern natürlich etwas, was man gerne tut. Ja, scheißegal, wie scheiße der Job ist. Also ich kann dann ja immer noch die Leute mit den hochprofilierten Jobs verstehen. Ja, wobei da auch die Frage ist, wie hochprofiliert muss eigentlich so ein Job sein, dass es sich lohnt, dem hinterherzureisen. Aber ich glaube, die Frage wird so rum gar nicht mehr gestellt.
Ich habe da ja eine sehr schroffe Meinung zu. Was auch der Grund ist, warum ich in meinem Leben nicht so viel umgezogen bin. Ich halte es nämlich tatsächlich für antidemokratisch, Arbeit hinterherzuziehen, wenn man es vermeiden kann. Und finde das auch überhaupt nicht schick. Weil was ständige Ortswechsel, insbesondere so für Bachelor und Master umziehen, machen, ist, dich aus deinen kompletten politischen Strukturen herauszureißen. Und du kannst dich nicht vor Ort engagieren, wenn du jeden Tag 2 Stunden pendelst oder wenn du alle 2 Jahre oder 5 Jahre umziehst. Weshalb ich es ablehne, umzuziehen. Also man müsste
oder du in den Semesterferien nicht mehr an einem, also an einem anderen Ort bist, an dem du während des Semesters oder so bist, ne? Ja, ich habe da ja auch meine Erfahrung gesammelt.
Das beraubt dich deiner Partizipation.
Ja. Also ich kann ja sagen, ne, ich bin jetzt seit 12 Jahren hier in Bamberg. Ich bin mittlerweile so weit politisch hier angekommen, dass ich mich mit der Kommunalpolitik, ne, man bedenke, Sozialkundelehrer, ja, ich rede aus einer Position, wo ich ja noch Analysekompetenzen habe, die mir helfen. Ich bin jetzt so weit, dass ich mit der Kommunalpolitik in der Tiefe zurechtkomme, wer wohin gehört und wie ich Dinge zu verstehen habe. Und das hat mich fast 10 Jahre gekostet. Und als die erste Kommunalwahl war, wusste ich nicht mal, wer der Bürgermeister ist, weil ich andere Dinge zu tun hatte. Ne?
Ja.
Das braucht genau, wenn auch Zeit, sich in sowas reinzuarbeiten. Also egal, welche Strukturen man vor Ort kennenlernen muss, sei es jetzt Parteipolitik oder Verbände etc., man braucht Zeit, um sich einzuarbeiten und ein tragfähiges, das hat ja auch eine soziale Komponente, ein tragfähiges soziales Netzwerk aufzubauen.
Das hat mich auch 3 Jahre gekostet.
Sowas dauert halt auch.
Ja, und da
wenn man solche Zelte immer wieder abbricht, ich glaube nicht, dass das ein langfristig wünschenswertes Lebensmodell sein kann. Also so wie ich das sehe, ist gerade dieses Bedürfnis nach irgendwie mal was anderes sehen, in eine andere Stadt und so und das vielleicht auch international oder zumindest europaweit oder so, ist das auch immer ein bisschen zeitlich begrenzt. Also ab einem gewissen Lebenspunkt wünschen sich, glaube ich, viele Leute dann doch auch eine Fixierung auf nur einen Ort. Wenn euch das Ganze interessiert, ich habe euch in den Sozialwissenschaften läuft das Ganze der ganze Begriff dazu ist Multilokalität. Wenn euch das interessiert, ich habe euch den Wikipedia-Artikel in die Shownotes gepackt.
Ich kann dazu mal sagen, ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, es gibt hier in einer Stunde Entfernung ein sehr hübsches Haus und das stand auch zum Verkauf und ich hatte mit dem Gedanken gespielt, mir das aus romantischen Gründen zuzulegen und keine Sorge, ja, so viel Romantik besitze ich nicht, aber und dann habe ich mir überlegt, okay, du müsstest jeden Tag eine Stunde zur Arbeit fahren. Hell no.
Ne.
Ja. Ich habe schon, selbst wenn ich hier aktuell mit Bekannten und so weiter im Umfeld Diskurse führe, ja, so Diskussionen, so typische überprivilegierte Lehrerdiskussionen, ja, guck mal, du bist doch unter 40, willst du dir nicht doch noch ein Haus kaufen, ja, so solche Diskussionen, wo sie, siehe die Folge zum Thema, wo wir den Zeittest gemacht haben, ja, und die Lehrkräfte dann alle erstaunt waren, dass sie Oberschicht waren, da habe ich mir dann auch so gedacht, also erstens, nee, und zweitens, wenn es mehr als 10 Minuten mehr auf meine Fahrzeit zur Arbeit macht und dann Landstraßen dazukommen, weiß ich nicht, ob ich darauf überhaupt Bock habe, weil der Lebensqualitätsverlust, der ist schon da. Ja, und dann kommt halt, also es gibt ja diesen Witz, es gibt eine ganze Kohorte von so Menschen in meinem Alter, ne, auch so mit meinem Sozialstatus, die irgendwie in so Trabantensiedlungen am Rand von mittelgroßen Städten wohnen, und eigentlich nur an die Arbeit fahren und dann wieder dorthin fahren und in der Idylle leben, aber dort nicht wirklich leben, weil sie die halbe Zeit unterwegs sind.
Vor allem, was hast du von der Idylle, wenn du von deinem Arbeitstag noch so viel Zeit abschneidest. Also wie viel Zeit bleibt da übrig? Samstag und Sonntag. Und was machst du auf dem Samstag? Einkaufen.
Ja, da fährst du dieselbe Strecke, nur woanders hin.
Genau, um deinen Wocheneinkauf ranzutragen, weil du kannst nicht einfach mal so wie ich, ne? Also mit meinen 3,5 Fußminuten und dann stehe ich an der Eistruhe. Das ist halt nicht drin, sondern du musst planen und so. Und ich glaube, dass vielen, weil sie auch einfach müssen, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen werden, ihn also nicht mehr auf dem Schirm haben, wie viel Zeit, also Mobilität kann halt auch ein ziemlicher Klotz am Bein sein. Das finde ich.
Die Erfahrung mache ich jedes Mal, wenn ich in Berlin bin. Also das ist eine Sache, die Erfahrung, die ich in Berlin gemacht habe, und eine London-Erfahrung. Und die London-Erfahrung ist insofern ganz spannend, als dass ich ja mit Schülerinnen und Schülern regelmäßig nach London gefahren bin. Sehr lange, dank Brexit nicht mehr. Und eine der Sachen, die wir dann immer den jungen Leuten gesagt haben, ist, bitte, wenn ihr dann alleine unterwegs seid, schaut euch die Fahrzeiten an. Ihr werdet in diesen U-Bahnen unheimlich lange sitzen. Das ist in Berlin genau dasselbe, ja. 10 Minuten, Viertelstunde S-Bahn, U-Bahn-Fahrt ist doch eine kurze Fahrt. Das sind 2 Stationen teilweise, ja. Ich saß, ja, wenn du irgendwie mal abends in Party gemacht hast und in einen Club gefahren bist, bist du da halt eine halbe, dreiviertel Stunde mit Umsteigen in irgendwelchen S-Bahnen gesessen, um wieder nach Hause zu kommen. Das fällt dir nicht auf, aber das existiert. Ja, wenn ich hier in Bamberg auf die Partymeile gehe, ja, sozusagen, dann komme ich mit dem Bus innerhalb von 10 Minuten an meinen Stadtrand, an dem ich wohne. Ja, mit dem Auto wären es 3.
Ja.
Ne, das fällt, glaube ich, auch nicht auf, wie viel Lebenszeit man dann im öffentlichen Nahverkehr, den man dann halt total toll findet, weil mit dem Auto wäre es noch schlimmer, auch irgendwie verschwendet, ne?
Ich habe in Oldenburg irgendwann festgestellt, dass ich immer, wenn ich irgendeine Strecke nachgeguckt habe, die ich dann logischerweise, wie beschrieben, immer mit dem Fahrrad gefahren bin, festgestellt habe, länger als eine Viertelstunde wird es nicht. Ich habe, wie gesagt, am einen Ende der Stadt gewohnt, in der Nähe von der Uni, und IKEA ist quasi am anderen Ende der Stadt, und auch das sind gut 20 Minuten. Also IKEA ist auch in Oldenburg so weit draußen, wie IKEA halt immer ist. Und genau, jetzt habe ich neulich einen Freund in Berlin gefragt, wie lange er denn zu einem anderen guten Freund in Berlin braucht. Und er meinte, ja, eine Stunde. Und da dachte ich so, alles klar, das ist halt richtig lang, weil da kommt man von uns aus hier in Hannover in eine andere Stadt auch gefahren. Also ist schon erstaunlich.
Wie weit ist Hamburg?
Mit dem ICE Stunde 15 von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof.
Ja, ne? Krass. Ich hatte das
aber ja, ne, von Tür zu Tür ist natürlich ein anderer Schnack.
Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt das Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad aktuell zur Schule, weil, naja, also jetzt sind Ferien, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind Ferien. Ich brauche mit dem Fahrrad genauso lange, wie ich mit dem Auto brauche. Die Strecke ist schöner. Und ich benutze beim Auto tatsächlich eine 70er Stadtumgehung. Also sprich, ich fahre mit dem Auto auf eine Straße, die nur für Autos ist und wo man durchgehend 70 fährt. Ja, und trotzdem bin ich mit dem Fahrrad genauso schnell und da fahre ich über 20 Ecken und durch die Innenstadt und sonst was. Und das war für mich, ist ja relativ frisch, wirklich so eine augenöffnende Erfahrung, ja, wo ich dann echt gesagt habe, ja, also, und wenn ich mir die Durchschnittsgeschwindigkeiten angucke, die ich fahre, Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Auto ist 30 in der Stadt, Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Fahrrad, wir haben Berge und ich habe ein E-Bike, ist 25 bis 30. Brauche ich die Rechnung nicht machen, warum ich mit dem Fahrrad genauso schnell bin. Ja, oder sogar schneller, weil ich eine bessere Strecke fahren kann. Und das sind ja Dimensionen, die bedenkt man nicht mit. Und dann können wir vielleicht auf die soziale Dimension auch noch wieder kommen. Das ist im Endeffekt netto auch Zeit, die man, wenn man da in irgendwelchen öffentlichen Nahverkehrsmitteln rumlungert und so weiter, die man eben nicht mit seinem Sozialleben tun kann. Also auch, ja, wenn es jetzt erstmal wirtschaftlich siehst, so Recharging, ja, also Erholung nach der Arbeit oder so. Ich hatte, bevor ich das Auto hatte, bin ich mit dem Bus zu meiner Schule gefahren. Die ÖPNV-Verbindung zu der Schule ist beschissen und du bist eine halbe Stunde mit dem Bus unterwegs, plus. Ja, weil die ist wirklich schlimmer als alles andere. Da muss man, wir haben so aus den 70ern zentraler Omnibusbahnhof. Du fährst mit dem Bus runter, wartest auf einen neuen Bus und fährst mit dem Bus wieder raus. Weil das macht Sinn. Und ich neige ja dann, also damals war das noch alles viel, viel schlimmer. Ich neige ja so zu depressiver Verstimmung. Das hat mich veritabel fertig gemacht. Also das hat mich wirklich, wirklich gesundheitlich fertig gemacht, nach der Arbeit, wo du den ganzen Tag am Quatschen warst, in einen vollen Bus einzusteigen, ja, und dann irgendwie noch da die labernden Menschen zu haben und dann noch durch die Gegend zu laufen und in den nächsten Bus einzusteigen. Das ist halt am Ende auch eine Gesundheitssache, ne?
Womit wir wieder bei meinem Thema der Privilegien wären. Ja. Ne? Also die Frage, wer muss mit Öffis fahren und wer kann oder muss auch nicht, also will ich dir überhaupt nicht wegnehmen und war da vermutlich auch gut und sinnvoll, mit dem Auto fahren zu können. Nur als Hinweis, was man, glaube ich, häufig nicht reflektiert. Ich kenne auch einige Menschen mit meinem Bildungsabschluss, die tendenziell ein bisschen älter sind als ich, die sich einfach sehr ungern mit dem ÖPNV fortbewegen, weil sie dort Menschen sehen, die sie sonst nicht sehen müssen. Um das mal so deutlich zu formulieren. Weil sie da mit Lebensrealitäten konfrontiert werden, die sie sonst ausblenden können und dürfen.
Aha.
Man höre die Folge Unsichtbares dazu.
Können wir doch bestimmt auch verlinken.
Ja, mach ich. Ja.
Also, ja, da muss man dann halt wirklich sehen, dass man entsprechende Mittel hat. Ich meine, also da ist halt auch die Sache. Ja, ÖPNV, Carsharing und so weiter, das geht ja alles. Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum muss man eigentlich persönlich ein Auto haben? Reicht's nicht?
Erzähl du es doch.
Nee,
Erzähl du es uns doch.
Naja, meine Frage war, die ich mir schon länger stelle, ist, will ich tatsächlich ein Fahrzeug besitzen oder will ich einen Zugang zu einem Fahrzeug haben? Und dann bin ich schon länger auf die Idee gekommen, ich möchte eigentlich Zugang zu einem Fahrzeug haben. Ja. Vor meiner Haustür steht ein Fahrzeug, das mir gehört. Warum? Es reicht vollkommen, dass vor meiner Haustür ein Fahrzeug steht. Ja, das ist auch an einem gegebenen Arbeitstag eine sehr interessante Sache. Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie so einen typischen Arbeitstag nehme, dann steige ich da früh um 7 ein, fahre das an die Schule, dann steht das dort 6 bis 8 Stunden rum. Ja, dann steige ich dort ein und fahre das wieder vor die andere Tür. Gesamtfahrzeit maximal eine halbe Stunde. Ja, ökologisch eine absolute Katastrophe, weil der Motor ist nicht mal richtig warm. Und warum muss ich das mit meinem Fahrzeug machen? Warum habe ich nicht die Möglichkeit, das mit einem Fahrzeug zu machen? Also die Möglichkeit hätte ich in bestimmten Großstädten, aber nur im Innenstadtbereich.
Ja, also ich habe noch, ich bin ja fleißiger Der Tag vom Deutschlandfunkhörer, ein Podcast vom Deutschlandfunk eben, und da wurde vor letzte Woche irgendwann eine Familie aus München, glaube ich, interviewt, die offenbar lange begeisterte AutofahrerInnen waren und dann aber das Auto irgendwie doch abgegeben haben, und die wurden da interviewt, und aus so einer Perspektive, wenn man noch nie ein Auto besessen hat, so wie das bei mir der Fall ist, wirkt das alles wie eine Diskussion von vor 20 Jahren oder so, aber gut, Lebensrealitäten sind unterschiedlich. Und der interviewte Familienvater meint da, dass er eigentlich recherchiert hat und in Großstädten ist die Verfügbarkeit von so Carsharing-Geschichten nicht so gut wie so in mittelgroßen Städten wie deinen. Also vielleicht ist Bamberg eine Ausnahme, aber er meint, eigentlich sind so mittelgroße Städte da noch besser aufgestellt.
Also in Laufdistanz.
Also ich habe das mal verlinkt. Wenn euch das interessiert. Nochmal bitte, sorry.
Also hier in Laufdistanz von meiner Wohnung steht ein Carsharing-Auto.
Ja.
Was ich halt gerne hätte, ist, dass das eigen, ja, und zwischendrin stehen 100 normale oder 50 normale. Mm. Ja, was ich gern hätte, ist die 50 normalen weg und 50 Carsharing-Autos. Oder 25,
ich hätte,
weil so
gerne,
bekommen wir nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Ja.
Ja. Also, was ich ganz spannend finde, was sich hier mittlerweile in Hannover, also was man wirklich häufig sieht, sind diese Swap-Feeds-Räder. Ich weiß nicht, Jennifer, ob die dir auch schon aufgefallen sind?
Doch, ja, weil, also zumindest nachdem ich wusste, wo sie zugehören, ich hatte mich eine kurze Zeit lang gefragt, warum jetzt alle blaue Reifen haben. Also ich habe es erst für einen Trend gehalten und dachte, warum haben jetzt alle blaue Reifen? Ist das cool? Aber nachdem ich die Werbung gesehen hatte, wusste ich auch, was es ist.
Ja. Also es
braucht einen Moment.
Bike-Sharing.
Ja, nee, nicht ganz Bike-Sharing, sondern so ein Abo-Modell für Fahrräder. Also du meldest dich da an und kannst zwischen 200, nee, die haben sogar ein E-Bike mittlerweile, kannst zwischen drei Radmodellen wählen und dann bezahlst du eben monatlich, keine Ahnung, um die 20 Euro, glaube ich, und kriegst von denen eben Fahrrad zur Verfügung gestellt, und auch wenn das irgendwelche Maläschen hat, werben sie zumindest damit, dass sie es problemfrei austauschen, und ich habe eine Freundin, die das in Anspruch nehmen musste, das ging offenbar auch ziemlich schnell, naja, und sie werben eben damit, dass du kein Hassel mehr hast mit Reparaturen und sich drum kümmern und bla, also wenn irgendwas ist, gibst du es denen halt einfach wieder, und das scheint zu fruchten, und ich glaube, das passt gut in so multilokale Lebenswelten, also so Leute, die eben mal nur für ein Studium in der Stadt sind und nur für die Zeit hier mal ein entsprechendes Fahrrad brauchen und das nicht die ganze Zeit über ihr Leben lang bei jedem Umzug mitnehmen wollen und so. Mhm. Ja, also sowas scheint zu funktionieren. Weiß nicht, ob es vergleichbar ist. Ja, so Abo-Modelle für Autos habe ich noch nicht in dem Sinne gehört. Ja. Und das wäre auch keine Lösung, weil dann würden ja immer noch genauso viele Autos rumstehen.
Wobei mir jetzt auffällt, wir haben relativ jetzt lange eigentlich über Städte geredet. Und ein großer Diskurs über Mobilität ist ja auch so ein Stadt-Land-Diskurs, wo dann halt gesagt wird, ja, und ich meine, ich muss hier nur aus der Stadt rausfahren, ja, Richtung Fränkische Schweiz, und meine Schülerschaft, die da draußen ja teilweise wohnt, befragen. Und dann hast du da halt nochmal ein ganz krasses Bild, weil die sagen halt, ja, also du kannst dann hier irgendwo, ne, da in der Fränkischen Schweiz, in so einem Dorf, da kannst du leben, aber ohne Auto bist du halt am Arsch. Weil öffentlicher Nahverkehr, das sind zwei Busse und zwar die Schulbusse. Und die nehmen dann die Oma nicht mit. Es gab ja in Thüringen jetzt so ein Modell, dass an den Dörfern teilweise so Bänke aufgebaut wurden. Ja. Und dann stand da so ein Schild dran, das ist die Mitfahrbank. Und da setzt sich dann Oma Erna drauf. Und der nächste nette Mensch, der an ihr vorbeifährt, hält an und lädt Oma Erna mit ein und nimmt sie mit in die nächste Stadt.
Ich würde ums Verrecken nicht zu einem Fremden ins Auto steigen.
Das kann ich durchaus verstehen. Ja.
Also ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Kennt man da jeden? Steigt man nur zu Menschen ein, die man kennt?
Ja, wahrscheinlich.
Wenn sich alle kennen, warum gab es die Bank nicht vorher so? Aber ich steige definitiv nicht zu einem Fremden ins
Auto. Und ich glaube, sie haben so einen Rufbus dann auch gehabt, zum Beispiel.
Ja.
Der dann.
Mit sowas bin ich schon gefahren.
Ja, sowas gibt's ja auch.
Ja, das auch so Sammelruftaxis und so, ne? Gibt's auch.
Ja, genau, ja. Das sind bei uns meist große Busse. Also nicht große Busse, sondern so halt so ein VW-Bus oder so. Mhm. Die eigentlich zu Taxiunternehmen gehören, aber die irgendwie fremdbeauftragt sind bei uns von der Östra, die dann in so Ecken fahren und die Leute einsammeln, wo dann abends kein Bus mehr fährt.
Ja.
Das sammelt dann die Leute ein. Für 1,50 oder so.
was ich von meiner Familie aus Westfalen kenne, ich weiß nicht, ob das da von der AWO organisiert ist, das kann zumindest gut sein, da ist gerade so für ältere Menschen, machen meist dann andere ältere Menschen, die noch fit sind, auch so Shuttle-Services, die angeboten werden, die dann irgendwie, glaube ich, mit Privatautos und kostenfrei irgendwie organisiert werden, wo, wenn man zum Arzt muss oder so, halt man abgeholt wird von anderen Leuten aus dem AWO-Verein, die einen dann dahin bringen und vermutlich muss man selbst gar nicht Mitglied sein oder so.
Ich musste gerade dran denken, dass irgendwie die BVG in Berlin auch mal so ein das war natürlich als Hipster Partyliner gedacht. Die hatten dann in der Innenstadt auch so ein Ruftaxi. Ja, und haben es dann aber eingestellt, bevor sie es auf die Teile der Stadt ausgeweitet haben, die es wirklich gebraucht hätten, also den Speckgürtel. Ja, weil
bei uns gab es sowas inoffiziell. Es gab, du wusstest genau, wen du anrufen musstest. Also die Partypeople vom Dorf wussten, wen sie anrufen mussten. Du kommst ja abends immer noch, ich komme ja vom Dorf und abends zum Feiern in die Stadt kommen ist kein Problem, zurück ist ein Problem. Und dann gab es diese Handynummer von diesem einen Taxifahrer, der immer keine Schicht gefahren hat am Wochenende, keine offizielle Schicht, sondern mit seinem Privatauto, den hast du dann angerufen, das war so ein VW-Bus. Und dann hat er abends die ganzen Dorfkinder vor der Disco eingesammelt in der Stadt und jeder hat ihm 5 € in die Hand gedrückt. Und dann ist er aufs Dorf gefahren und so ist er immer gependelt zwischen Dorf und Stadt. Der hat jedes Wochenende Vermögen verdient, indem er die Leute eingesammelt hat. Weil nichts aufs Dorf fuhr und auch die Taxis so, aufs Dorf, super teuer und so. Und er so, ja, gib mir 5 €, ich schmeiß die ganze besoffene Bande bei mir in den Bus und fahr sie zurück.
Ja.
Muss man auch wollen, ne?
Ja.
Oder ist wirklich, oder halt, ja, die finanziellen Nöte.
Ja. So, haben wir noch Themen? Haben wir noch
irgendwas übrig? Ich glaube, wir sind ziemlich umfassend durch die Mobilität durch.
Ja, also es meanderte auch so schön. So.
Vor allem, wir waren überall mal.
Wir waren überall mal. Ja, es ist halt mobil, das Thema. Siehst du, da ist die beschissene goldene Brücke, die ich vor einer Stunde gebraucht hätte.
Es ist agil. Agile Mobilität.
Oh, jetzt kriegt er was Kotzen. Das wird der Shit. Agil. Wenn du agile Nähe von Software-Developern sagst, kriegen die ja mittlerweile so Pusteln. Ja. So.
Das ist ein interessantes Phänomen. Ich werde das mal ausprobieren. Ich sage agil und gucke, wem in der Umgebung Pusteln wachsen. Dann weiß
nee, arbeite. Du musst das Englisch aussprechen. Du musst dann sagen, also das machen wir agile, dann ist wirklich alles zu schwer.
Uff. Ich stelle mich heute Abend mal in Rewe und mach das mal.
Ich weiß nicht, ob
wenn ihr nie wieder was von mir hört, ne, dann haben die mich.
Ich weiß nicht, ob der Rewe in Linden da wirklich gut funktioniert.
Doch, ja. Ich glaube schon.
Ja, habt ihr da genug?
Ich glaube, dass die Leute hier arbeiten.
Ziemlich agile.
Ja.
Okay. Nur privat nicht.
Okay. Haben wir eine Aufgabe? Ich glaube, ich habe eine Aufgabe. Wir machen Reflexionsaufgabe.
Kann man jemanden in die Schweiz ziehen, das ausprobieren?
Was? Mit dem Fußgänger sein?
Nee, mit dem Homeoffice in den Alpen. Ich stelle mir das ja eigentlich ganz geil vor, so im Nirgendwo zu wohnen. Ja.
Na, nee, Jennifer, du magst das gar nicht, glaube ich. Also ich glaube.
Doch, solange niemand da ist. Das mag ich ja in der Stadt, dass mir hier niemand auf den Piss geht. Und Dorf wäre nur gut, wenn Dorf halt wirklich leer wäre. Also wenn ich die Einzige in der Scheißhütte bin, dann ist cool.
Am Ende führt uns das wieder zu dem Soziologenschloss zurück, das wir mal haben wollten.
Ja, aber auch da bitte brauche ich viel Platz.
Ja, du kriegst einen Turm.
Ich krieg meine eigene Hütte in einem Wald, in den sich sonst niemand reintraut.
Ja, okay. Was ist da
drüben? Komm raus, wenn ich was von euch will.
Was ist da drüben? Das ist der vergessene Wald. Geht nur hinein mit Hilfe dieses Schutzbuches. Hä? Hä? Das ist eine Sammeledition Bourdieu und Foucault.
Das halten die sich dann so vor.
Nein, aber ich glaube, als Aufgabe können wir stellen, dass man doch über die wenigstens so ähnlich wie wir haben das ja heute so ein bisschen gemacht, auch selber so über die eigene Mobilität und deren Bedeutung, ja, in jeglicher Hinsicht, nämlich ja Privileg und dann aber auch irgendwie ja Belastung und Notwendigkeit, ja, dass man darüber dann so ein bisschen nachdenkt. Weil ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt immer wieder festgestellt, so viel unterwegs zu sein, ist auch nur anstrengend. hatte jetzt für die Ferien mir, ich habe jetzt eine Sache, wo ich unterwegs bin, und die anderen Sachen, da habe ich mir dann so gedacht, ach, du könntest doch noch dort und dorthin reisen. Und jenseits dessen, dass das 2020 sehr kritisch ist, habe ich mir dann so gedacht, ja, aber du könntest auch in Ruhe noch ein bisschen daheim chillen. Da habe ich mich entschlossen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich, wenn jetzt Corona sofort vorbei wäre, schwupp weg, ob ich sofort alles an Aktivitäten, was ich sonst, was ja nicht viel war, aber was ich sonst so hatte, wieder aufnehmen würde. Einfach weil es passt, glaube ich, gar nicht so schlecht zu mir, so wie es jetzt ist.
Ich dachte so,
Jennifer, dass du, wir hatten uns darauf geeinigt, dass du das nicht laut erzählst.
Was?
Nicht in Gänze.
Okay.
Die Details behalte ich für mich. Und dich.
Das heißt, wir müssen jetzt die Sendung, das heißt, wir müssen
schneid
jetzt,
das raus.
Nee, das geht noch. Ich glaube, wir müssen die Sendung beenden, weil ich neugierig bin. Also, dann wünschen wir euch allen einen schönen Restmonat, wie immer. Haltet die Ohren steif. Ja, bleibt so mobil, wie ihr mobil sein müsst. Oder wollt. Ja, ne? Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.